Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, Freunde, alle reden über AI. Manche reden nicht nur drüber, die tun es, die nutzen es, die arbeiten damit. Ich glaube, heute habe ich so ein Exemplar von Firma am Start. Verkörpert wird es durch den Co-Founder, das ist Maurice Somorodi. Und die Firma ist die Elephant Company. Herzlich willkommen, Maurice.
Vielen Dank, Gero.
Jo, jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt und vielleicht müssen wir einmal erstmal drauf kommen, wie es überhaupt zur Gründung von Elephant, der Company, gekommen ist. Wie ist das entstanden? Wie ist das bei dir auch selbst gewesen, dein Weg dahin?
Ja, jetzt kann ich natürlich lang ausholen, aber ich versuche es kurz zu machen. Ich habe Jura studiert in Hamburg und war relativ schnell ziemlich frustriert mit meinem Jurastudium und habe nach Möglichkeiten gesucht, da rauszukommen und habe dann eine Bar eröffnet auf der Großen Freiheit in Hamburg und dort sozusagen meine ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht und bin da eigentlich auf das Problem gestoßen, was wir jetzt auch lösen. Und das Problem ist, dass man an Frontline-Mitarbeiter, also alle Mitarbeiter, die keinen Zugang zum Computer haben, die irgendwie operativ tätig sind, wie eben in der Gastronomie, Prozesse schulen muss und trainieren muss. Und ich habe das natürlich als Jurist irgendwie erstmal in so einer Notion-Seite dokumentiert und dort mir gedacht, okay, ja, jetzt habe ich so ein Wiki und das werden sich dann alle durchlesen, hat aber natürlich niemand gemacht. Und mit dieser Frustration bin ich losgezogen, habe meine beiden Mitgründer gefunden, die zum Glück einen technischeren Hintergrund haben. Niklas ist Programmierer und Melchior ist UX-UI-Designer und damit sozusagen sind wir dann losgezogen, um dieses Problem zu lösen.
Und das anscheinend auch nicht ganz unerfolgreich, wenn man bei euch auf der Webseite ist, die ich natürlich in den Shownotes verlinke, genau wie dein LinkedIn-Profil, da sieht man doch den ein oder anderen auch schon größeren Namen von Unternehmen. Also der Bedarf ist ja in verschiedenen Branchen echt da. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also eure Zielgruppe, mit der ihr monetarisiert, das sind natürlich die Unternehmen, wahrscheinlich nicht die Mitarbeitenden oder die Bewerbenden, die dann die App von euch nutzen. Also was ist euer ICP eigentlich da?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass Gastronomie jetzt nicht unsere erste Wahl ist, was das Kundensegment angeht, einfach weil es am Ende so ein paar Systemgastronomen gibt, die aber dann vielleicht auch schon eigene Lösungen haben, weil sie so groß sind und haben so ein bisschen nach anderen Industrien gesucht und die Cleantech-Branche für uns entdeckt. Was heißt das? Beispielsweise Enpal oder Termondo oder Aira sind Unternehmen in dem Bereich, die auch unsere Kunden sind, die sich letztlich damit beschäftigen, Solaranlagen oder Wärmepumpen zu installieren auf Privathäusern, auf Dächern insbesondere. Und dort trainieren wir dann die Monteure der Unternehmen insbesondere, aber auch die Vertriebsteams. Und genau das ist so ein bisschen das, wo wir gestartet sind und die Industrie, mit der wir gestartet sind. Und daraus diversifizieren wir gerade und suchen uns eben weitere Industrien.
Und wenn man dann jetzt schaut, also so ein Unternehmen wie Enpal nutzt das Elephant in erster Linie als Weiterbildungstool, ein Trainingstool oder für einen Wissenstransfer. Wo liegt der Schwerpunkt? Oder ist es all dies?
Ja, genau. Es ist eigentlich all das, was wir sehen uns eben als Operational Excellence Plattform. Was bedeutet das? Wir helfen Unternehmen, ihre internen Prozesse und ihre internen produktspezifisches Wissen an die Frontline, also an die operativen Mitarbeiter zu bekommen. Und ein Teil davon und ein sehr wichtiger Teil davon ist natürlich Training, also wie schule ich meine internen Prozesse, die irgendwie dokumentiert sind in SOPs, also in Standard Operating Procedures, an die Mitarbeiter, wie bringe ich das an die Mitarbeiter? Und der nächste Schritt ist aber dann auch, wie mache ich Wissen, was im Unternehmen verfügbar ist, wirklich zugänglich? Ne? Weil bei vielen Unternehmen wird Wissen strukturiert in PDFs oder PowerPoints, die sich dann am Ende niemand wirklich durchliest. Und wir machen das dann mithilfe von AI einfach zugänglich, sodass man, wenn man, jetzt stell dir vor, man installiert eine Solaranlage und installiert einen Wechselrichter, bekommt dann dabei einen Fehlercode und hat irgendwie Fehlercode 405 und muss herausfinden, was mache ich jetzt bei Fehlercode 405, bekommt dann sozusagen direkt die Antwort aus dem unternehmensinternen Wissen, also aus dem Knowledge Management System, das die Unternehmen vielleicht haben. Das könnte ein Confluence sein oder ein Notion oder ein SharePoint. Ne? Und da muss man eben wirklich sagen, dass viele Unternehmen ihr Wissen zwar strukturiert haben und dann auf dem ersten Blick man denkt, ah, okay, das ist doch irgendwie eigentlich schon zugänglich, liegt ja im SharePoint, aber das reicht nicht. Ja? Also ein SharePoint ist eben, wird nicht als besonders zugänglich empfunden, insbesondere nicht bei Mitarbeitern, die im Feld unterwegs sind und vielleicht nur ein Smartphone zur Verfügung haben.
Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen. Also ist das dann so, dass der Mitarbeitende auf eine App zugreift, über sein Smartphone und dann entsprechend den Fehlercode jetzt in dem von dir skizzierten Beispiel da eintippert und dann direkt einen Lösungsansatz präsentiert bekommt. Oder, ja. Ich meine, wäre ja zu wenig, dass die PowerPoint jetzt dann da einfach nur abgelegt ist, ne?
Nee, genau, also wir machen zwei Dinge. Das erste ist, dass wir wirklich die PowerPoint oder das SOP überführen in ein interaktives Training. Das heißt, wir helfen den Unternehmen dabei, mithilfe von KI daraus eben ein super attraktives und interaktives Trainingskonzept und Trainingsformat zu entwickeln. Und das Zweite, was wir dann tun, ist, dass wir die Informationen, die in diesem PDF oder PowerPoint liegen oder die in dem SharePoint liegen, zugänglich machen über einen AI-Chatbot, den man eben auch befragen kann. Also das sind so die zwei Teile, die man aus User-Perspektive ganz wesentlich bekommt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch irgendwie Feedback-Funktionen und Surveys und Polls, mit denen man so ein bisschen Engagement tracken kann. Und das ist vielleicht eins der großen Themen, die wir so gesehen haben, dass es extrem wichtig ist, einen effizienten Kanal zu den Frontline-Mitarbeitern zu finden. Weil es gibt immer wieder, es sind zu viele Apps, es sind zu viele Informationskanäle und diese sozusagen Flut von Informationen und dieses Chaos von verschiedenen Dingen, das versuchen wir zu streamlinen und wirklich ein Tool zu sein, bei dem alle Informationen zugänglich sind, bei dem wirklich ganz klar ist, was dort zu machen ist und das sehr intuitiv zu bedienen ist.
Das ist erstmal eigentlich ein Pitch, den jeder sofort verstehen kann. Jetzt ist das ja nicht immer ganz so einfach. Wie groß seid ihr aufgestellt, selbst bei Elephant? Wie viele Leute habt ihr? Und vor allen Dingen, was mich auch interessiert, wie macht ihr Sales?
Gute Fragen. Also das Gute ist, dass man ja mittlerweile auch mit relativ wenig Leuten sehr sozusagen potente und gute Software bauen kann. Wir sind ungefähr 15 Leute bei Elephant aktuell. Und Sales machen wir sozusagen ganz klassisch. Ich bin im Wesentlichen verantwortlich für den Vertrieb und wir arbeiten natürlich mit Empfehlungen, sozusagen adressieren aber auch Firmen, bei denen wir glauben, dass wir einen guten Use Case haben, ganz direkt und rufen die an, schreiben E-Mails und arbeiten natürlich auch mit Unternehmensberatungen, die sozusagen für uns Partner sind und uns gerade bei größeren Unternehmen platzieren und helfen, dort die richtigen Ansprechpersonen zu finden.
Und die Mannschaft bei euch, wie teilt die sich auf? Also wie viele Entwickler sind das dann? Und macht ihr die Entwicklung komplett selbst oder kauft ihr irgendwo zu?
Nee, wir machen alles selbst. Also ich meine, ich bin nicht der Entwickler, deswegen würde wahrscheinlich Niklas und sein Team mir da ein bisschen widersprechen. Aber wir grundsätzlich programmieren wir alles selbst, greifen natürlich zum Teil auf Open Source Code zu, aber das ist sozusagen alles unser Produkt. Und wir sind aktuell insgesamt drei Leute. Also ich habe zwei Account Executives in meinem Team und wir machen zusammen den Vertrieb.
Aber ich bin echt beeindruckt, weil es euch ja so lange noch gar nicht gibt, ne? Also zumindest wenn ich LinkedIn glauben darf, dann seid ihr gerade mal so 2,5 Jahre alt. Da ist ja schon eine ganze Menge passiert in der kurzen Zeit.
Ja, ich glaube, das Thema AI, du hast es ja auch angesprochen, ne? Das ist hilft uns auf jeden Fall sehr, dass viele Unternehmen das als Chance begreifen, sich neu aufzustellen. Auch für uns als relativ kleines und neues Unternehmen einfach eine Chance sich ergeben hat, dort gehört zu werden und Use Cases aufzumachen, die vorher einfach nicht existiert haben und wo wir eben wirklich einen sehr, sehr guten Marktzugang einfach bekommen haben.
Jetzt ist das für euch ja wahrscheinlich wichtig, dauerhaft mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, ne? Also versteht ihr euch als eine SaaS-Lösung in dem Sinne? Oder?
Ja, absolut.
Okay, dann ist das genau richtig. Weil das Pricing, ich war auf eurer Webseite, ihr differenziert da zwischen Enterprise und Core. Von den meisten SaaS-Unternehmen kenne ich halt so drei Preispunkte, wo man sagt, so, es gibt halt die kleinste Lösung, dann eine mittlere, eine große. Ihr startet halt mit Core, wo bestimmte Dinge drin sind. Und dann kann man mit euch noch weiter verhandeln für eine Enterprise-Lösung. Aber gibt es irgendwie so eine Größenordnung, also eine User-Größenordnung oder eine Firmenmitarbeitenden-Größenordnung, ab der das Ganze Sinn macht? Oder sagst du, das hat eigentlich mit der Mitarbeitendenanzahl relativ wenig zu tun? Wie ist das?
Das ist auf jeden Fall ein wichtige Zahl für uns. Unser Sweet Spot liegt auf jeden Fall überhalb von 200 bis 300 Mitarbeitern, würde ich sagen. Sonst sind die Unternehmen am Ende zu klein. Wir haben zwar den einen oder anderen kleineren Handwerksbetrieb auch oder digitalen Handwerksbetrieb, aber das wirklich Sinn macht es erst ab 200, 300 Mitarbeitenden.
Finde ich jetzt interessant, weil man bei dem ganzen Automatisierungsthema doch auch annehmen könnte, dass das schon bei deutlich kleineren Fallzahlen Sinn macht. Müsste natürlich der Preis wahrscheinlich auch deutlich anders sein.
Ja, grundsätzlich schon, aber ich glaube, bei den KI-Themen gibt es dann häufig die Hoffnung, ja, das übernimmt dann 100% der Arbeit und ich muss nichts mehr machen, ich kann mich zurücklehnen. Und die gute Nachricht auch für alle, die vielleicht in L&D-Abteilungen unterwegs sind und auch natürlich die Leute, die sich mit Trainings und Prozessen beschäftigen, ist, dass letztlich KI das nicht hundertprozentig übernimmt, sondern es ist am Ende immer noch, geht es darum, Menschen und die Intuition von Menschen, das Fachwissen von Menschen mit in die Trainings, mit in die Schulung, mit in die Prozesse einzufließen zu lassen. Und das ist, was uns auch extrem wichtig ist. Also wir unterstützen am Ende Menschen dabei, den Content so aufzubereiten, wie er relevant ist in der jeweiligen Firma. Und dafür braucht man natürlich noch einen Tool-Owner, jemanden, der das betreut. Und da ist es einfach, wenn du dir jetzt so einen klassischen Handwerksbetrieb mit irgendwie 20 Mitarbeitenden vorstellst, häufig so, dass da die Kapazitäten nicht da sind und dort niemand ist, der das Tool einfach sozusagen steuern kann, bedienen kann, der auch Kurse zuweisen kann, Zertifikate aufsetzen kann, all das, was natürlich irgendwie immer noch anfällt.
Das leuchtet mir ein. Was mich interessiert ist, wie schätzt du das ein, wenn wir mal 5 Jahre in die Zukunft schauen? Also, oder anders gesagt, wenn ich 5 Jahre zurückgucke, da gab es ja auch schon KI. Ne? Es war halt noch nicht dieses Mainstream-Thema. Aber natürlich haben auch schon viele Unternehmen damit gearbeitet. Nur durch ChatGPT ist es halt komplett in den Mainstream gerutscht. Und jetzt kann man ja feststellen, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, dass die Entwicklung wirklich exponentiell ist. Das heißt, wenn man jetzt wirklich nach vorne guckt zeitlich, 5 Jahre und die Entwicklung der letzten 5 Jahre nochmal oben drauf packt, plus den exponentiellen Faktor, dann kann es ja schon sein, dass in Zukunft auch kleinere Unternehmen in diese Richtung denken. Oder würdest du das eher ausschließen?
Also ich glaube, dass der Automatisierungsgrad ständig steigt. Die Frage ist am Ende eben auch bei einem kleinen Unternehmen, kann man das dann nicht vielleicht auch mit einem persönlichen Training machen? Also unsere Theorie oder das, was wir eigentlich glauben, ist, dass man am Ende ist es auch natürlich sehr effektiv und man braucht auch den persönlichen Kontakt. Und wenn man sozusagen seine Mitarbeitenden in der Werkshalle zusammenrufen kann und das einmal erklären kann und sehr eng miteinander arbeitet, dann ist es einfach nicht wirklich ein Problem oder dann gibt es eigentlich nicht wirklich ein Problem, das wir lösen können, sondern wir sind gerade dann spannend als Lösung, wenn es eine hohe Fluktuation gibt, wenn es viele Mitarbeitende gibt, die ausscheiden, die ongeboardet werden müssen, wenn das sozusagen strukturell einfach eine Herausforderung ist, Wissen zu verteilen in der Organisation. Und da glaube ich einfach, dass es auch in Zukunft bei kleineren Unternehmen nicht das größte Problem ist.
Ja, okay, nachvollziehbar. Du hast eine Sache jetzt noch nicht erwähnt, nur implizit, die aber damit auch ganz eng zusammenhängt. Also wenn man ein Unternehmen hat mit einer hohen Fluktuation, mit aber auch gleichzeitig einem hohen Frontline-Personalbedarf, dann kommt man wahrscheinlich um das Thema Migration nicht mehr rum. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Logistikbranche. Ich glaube, da wird ohne Mitarbeitende, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, fast gar nichts mehr laufen. Also die Branche, die wird fast stillstehen. Und gerade da macht ja sowas, was ihr macht, total Sinn, weil die Sprachabhängigkeit ja auch verringert werden kann. Ne? Du kannst ja diese KI-Themen relativ easy in eine große Anzahl von Sprachen übersetzen.
Ja, absolut. Sehr wichtiger Punkt. Genau, viele unserer Kunden nutzen das tatsächlich, um die Mitarbeitenden im Ausland schon vorzuqualifizieren, dort wirklich sozusagen zu schauen, wo stehen die Leute im jeweiligen Fachgebiet, welches Wissen haben sie schon, um dann sozusagen nach den Assessments die Mitarbeitenden erst nach Deutschland zu bringen und in Deutschland dann natürlich sozusagen eine Konvergenz herzustellen, sodass sie schneller auch die deutsche Sprache und die und sozusagen Unternehmenssprache sprechen, aber erstmal auch sozusagen Mitarbeitende, die vielleicht noch nicht die sprachlichen Fähigkeiten haben, fachlich onzuboarden, fachlich ins Unternehmen zu integrieren und sehr, sehr schnell und effektiv auch Mitarbeitende mit Migrationshintergrund ins Unternehmen zu integrieren und produktiv nutzen zu können.
Ich glaube, und dafür muss man jetzt kein Prophet sein, dass sowas natürlich noch deutlich zunehmen wird in den nächsten Jahren. Ne? Also wenn man sich unsere eigene Demografie anschaut in Deutschland, und wenn man dann mal voraussetzt, dass die aktuell ja etwas schwächelnde deutsche Wirtschaft irgendwann auch wieder sich erholen wird, hoffentlich, aber davon, glaube ich, kann man schon ausgehen, dann ist ja klar, was mit dem Personalbedarf bei gleichzeitiger Verrentung der ganzen Babyboomer so passieren wird. Du kannst halt eine Solaranlage kannst du halt nicht automatisch auf die Dächer packen, ne? Geht halt nicht.
Nee, absolut. Und aber auch in anderen Industrien, ob du jetzt dir die Pflege anschaust oder in der Produktion, im Manufacturing-Bereich, eigentlich überall wird sozusagen eine Zukunft nur gesehen, wenn man auch Zuwanderung richtig nutzt und die Mitarbeitende aus dem Ausland auch gewinnen kann. Und sozusagen, du hast das Thema Babyboomer und Ausscheiden aus den Firmen angesprochen. Das ist eine Riesenherausforderung, die wir quasi in jedem Call mit Unternehmen immer wieder hören, wo gesagt wird, okay, wie konservieren wir das Wissen? Wie können wir das Wissen von den Mitarbeitenden, die ausscheiden, irgendwie zugänglich machen, transferieren auf die neue Generation, die eben ins Unternehmen einsteigt? Also das ist ein Riesenthema, was, glaube ich, gerade sehr, sehr viele Unternehmen umtreibt.
Spannend. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was erzählen. Jetzt seid ihr noch gar nicht so alt. Ihr seid wirklich noch ein Start-up, würde ich sagen. Es gibt ja so eine glasklare Definition, gibt's ja gar nicht. Aber ich habe öfter mal Start-ups in Anführungsstrichen hier auch im Podcast, die sagen, wir sind Start-up, aber die gibt's dann schon 7, 8 Jahre. Aber ich würde sagen, euch kann man wirklich noch so bezeichnen. Wie habt ihr das aus dem Boden gestampft? Auf der Webseite sind eine ganze Reihe von Investoren und Investorinnen abgebildet. Also gebootstrapped seid ihr nicht, aber wie ist der Cap-Table? Habt ihr selber noch eine Mehrzahl der Anteile als Gründer? Wie sieht das aus?
Ja, also ich nehme das mal als Kompliment. Wir sind, glaube ich, ganz, ganz stolz darauf, ein Startup zu sein und auch die Startup-Kultur, weil man, glaube ich, damit im Wesentlichen auch noch eine Agilität verbindet. Mhm. Da sind wir eigentlich tatsächlich sehr stolz und finden das auch gut. Wie haben wir das gemacht? Wir haben Niklas Melchior und ich, also meine beiden Mitgründer, wir haben uns beworben für das Exist-Stipendium, das es in Berlin gibt, und von der TU Berlin. Dort haben wir dann das erste Jahr sozusagen unsere Gehälter bezahlt bekommen und konnten dann hatten genug Selbstbewusstsein, dann unsere Jobs zu kündigen. Und das war für uns sozusagen dann der erste Schritt und ein erster wichtiger Baustein, um das zu ermöglichen. Haben dann auch in Berlin den Kiez Accelerator. Das ist ein Programm, was sozusagen auf dem Merantix AI Campus angesiedelt ist, ein Zusammenschluss der Berliner Universitäten auch ist, um quasi Startups aus den Universitäten dann in eine Marktreife zu überführen. Und haben genau diesen Kiez Accelerator auch absolviert. Und am sozusagen Wegesrand, wenn ich so sagen darf, Investoren eingesammelt, die sich mit dem Thema identifizieren konnten, beispielsweise die Flixbus-Gründer, die natürlich auch in ihren Zügen und ihren Bussen die Herausforderung haben, Mitarbeitende konstant zu schulen und sich damit identifizieren konnten. Und solche Business Angels haben wir dann an Bord genommen und die haben finanzieren sozusagen oder haben finanziert die Gründung unseres Unternehmens und die ersten Wachstumsschritte.
Na super. Und wie viel habt ihr selber noch an Anteil?
Im Grunde alles aktuell. Mhm. Weil wir haben das über sogenannte Wandeldarlehen gemacht. Ja. Das heißt, wir haben erstmal nur ein Darlehen genommen, was dann konvertiert in Anteile, sobald wir die erste richtige Finanzierungsrunde machen.
Das ist ein super Übergang, weil darüber wollte ich jetzt gleich noch mit dir sprechen, über die Zukunft. Also ihr habt ja bisher einen guten Weg hingelegt in der verdammt kurzen Zeit und ja, wenn du mal die Zeit so ein bisschen nach vorne schraubst für euch selbst, Elephant, Wo siehst du Elephant in, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5 Jahren?
Also es gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Wir freuen uns natürlich am meisten darüber, über Umsatz zu wachsen. Also wir versuchen natürlich die ganze Zeit neue Kunden onzuboarden und wir haben uns da jetzt gerade auf den deutschen Mittelstand konzentriert und das ist auch erstmal das, was wir sozusagen in den Fokus nehmen. Das heißt, wir wachsen erstmal in der Dachregion, insbesondere im Mittelstandssegment und als nächsten Schritt dann natürlich Europa und danach den Rest der Welt. Also wir haben auf jeden Fall große Pläne für unsere Lösung und wollen das global ausrollen. Wenn du auf die Finanzierungs sozusagen Möglichkeiten ansprichst, dann gibt es natürlich irgendwie viele. Es gibt auch Förderprogramme noch für weitere für Startups, die wir uns anschauen und natürlich auch Venture Capital. Am Ende sozusagen ist für uns eine Unabhängigkeit irgendwie sehr wichtig und selber entscheiden zu können, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten wollen und mit welchen nicht. Und genau, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da auch, dass uns da in Zukunft nicht das Geld ausgeht, sondern im Gegenteil, wir über Kunden uns eben gut finanzieren können und auch schnell wachsen können.
Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass diese erfolgreiche Reise bis hierhin auch erfolgreich in der Zukunft weitergeht. Was sind so die größten Challenges für euch gerade?
Ja, du hast ja sozusagen gefragt und insbesondere auf kleinen Unternehmen rumgeritten. Das ist ein bisschen böse gesagt, aber auf kleinen Unternehmen. Und da gefragt, welche Größe von Unternehmen da relevant ist. Und was für uns eigentlich eine große Herausforderung sind, sind wirklich große Unternehmen. Also weil wir so ein bisschen naiv gedacht haben, oh ja, je mehr Unternehmen, desto mehr Lizenzen können, je mehr Mitarbeitende, desto mehr Lizenzen können wir verkaufen. Und müssen eigentlich feststellen, dass die Prozesse natürlich in sehr, sehr großen Unternehmen wahnsinnig langsam sind und für uns sozusagen einfach bedeuten, dass es sehr lange Vertriebszyklen sind, dass wir sehr lange brauchen, um die Lösung da erfolgreich zu platzieren in der richtigen Abteilung und das ein grünes Licht zu bekommen von allen. Das heißt, wir haben da schon auch gemerkt, dass wir so ein bisschen den Sweet Spot haben, vielleicht bis 5.000 Mitarbeitenden. Und das ist letztlich auch sozusagen eine Trainingslösung oder so eine Wissensmanagementlösung, die betrifft eigentlich immer dann sehr, sehr große Teile des Unternehmens. Und das ist eine Entscheidung, die sich ein Unternehmen recht auch gut überlegt. Und das ist für uns einerseits natürlich gut, weil wir dann den Rückhalt haben, aber auf der anderen Seite eine Herausforderung, weil es sehr lange dauert.
Ja, klar. Herausforderung Sales Cycle an der Stelle. Ja. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Herausforderung, die hast du jetzt so nicht benannt, aber die kenne ich von anderen Startups, die mit sehr großen Unternehmen groß werden. Die Frage ist, wie lange du den Standard da durchhältst. Ne? Jetzt mag es sein, dass ihr qua Geschäftsmodell ohnehin recht agil und flexibel agieren könnt. Aber ich kenne das vielfach von Großkonzernen, dass die dann sagen, ja, wir machen aber nur mit, wenn dies und das und jenes erfüllt wird. Und auf einmal hast du dann keinen standardisierten Ansatz mehr. Ne? Ist auch eine Gefahr auf jeden Fall.
Das stimmt, wobei ich da eigentlich so ein bisschen noch eine Lanze brechen würde, auch für große Unternehmen. Da gibt es mittlerweile sehr gute Innovationsabteilungen, sehr gut aufgestellte Venture-Clienting-Abteilungen, die einfach auch für die Zusammenarbeit mit Startups sehr gut vorbereitet sind und auch ein großes Interesse daran haben. Und das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, ne, dass das Thema AI einfach auch in den Unternehmen dazu führt, dass da eine große Offenheit besteht und auch gesagt, okay, wir dürfen den Zug nicht verpassen, müssen damit aufspringen. Und das hilft uns auf jeden Fall, um Gespräche zu bekommen, um einfach erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen und die Unternehmen kennenzulernen.
Ja, mega. Wie nutzt du selbst eigentlich AI, mal abgesehen von der Company? Hast du irgendwelche Vorgehensweisen, Tools, Tipps, Apps, die du besonders nutzt, gerne oder empfehlen kannst?
Naja, wir nutzen natürlich selbst auch Elephant für unser Onboarding und um unsere Informationen zu finden. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ansonsten, versuche ich das schon. Also ganz klassisch natürlich, irgendwie, wenn ich Texte schreiben muss, sozusagen mache ich das sehr gerne mit ChatGPT und vielleicht auch eine kleine persönliche Anekdote. Ich werde Vater Ende des Monats und es war sehr schwierig für mich, den richtigen Namen zu finden und wir hatten da große Diskussionen, ist ja für viele schwierig. Da habe ich dann wirklich so sehr lange Dialoge mit ChatGPT dazu geführt, welcher Name richtig sein könnte und nach welchen Kriterien. Das finde ich schon sehr interessant, da auch KI-Modelle zu nutzen, um einfach da eine Diskussion zu führen.
Seid da fündig geworden und vor allen Dingen seid ihr euch auch einig geworden?
Fündig, ja, eigentlich noch nicht.
Ja, okay, dann drücke ich dir mal die Daumen. Das ist ja immer eine Challenge, aber ich bin selbst vierfacher Vater, rückblickend ist jedes Kind, also passt natürlich der Name zu den Kindern, aber ich glaube, das ist fast immer so. Wirst du das erste Mal Vater?
Ja.
Ja, dann wünsche ich dabei alles, alles Gute, Riesenabenteuer und mit das Schönste, was man so erleben kann. Du, zum Schluss unseres netten Gespräches hier noch eine Frage. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Das kann sein, ein Gespräch mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeitenden oder du hast irgendwo was gesehen, gehört, gelesen, was dich nachdenklich gemacht hat. Gibt's da irgendwas?
Gute Frage. Also ich glaube, was für uns als Unternehmen, das ist jetzt, was für uns bei Elephant extrem wichtig ist, ist einfach niemanden zu ärgern, sondern wirklich einen Nutzen zu stiften. Und gerade bei Training ist es eine, glaube ich, sehr wichtiges Mantra, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen, weil einfach gerade so Compliance und DSGVO-Schulungen und so weiter, die sind natürlich super wichtig, ärgern aber viele Mitarbeiter. Ja. Und man sich da einfach so vergegenwärtigt, okay, wie kann ich wirklich die Mitarbeitenden produktiver machen? Wie kann ich ihnen wirklich helfen, ihren Job besser zu machen? Das ist, was für uns super wichtig ist und was uns eigentlich antreibt, Nutzen zu stiften für die Mitarbeitenden.
Finde ich total gut. Maurice, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich drücke dir und dem Elephant Company Team die Daumen, dass es gut weiterläuft. Und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir irgendwann mal hier in einer zweiten Episode. Bis dahin ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin.
Vielen, vielen Dank, Gero.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.